Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Der Nahe Osten ist leicht entflammbar und das in jeder Beziehung. Wie schnell dieser Satz traurige Realität werden kann, das wurde heute wieder einmal deutlich. Die saudische Ölförderung wurde vermutlich mit Hilfe von Drohnen attackiert und nicht weitgehend, aber doch mindestens zur Hälfte lahmgelegt. Das hat einmal Konsequenzen für die Ölmärkte. Das ist zu besichtigen, die Ölpreise steigen. Auf der anderen Seite wird wieder von Krieg geredet. Wer dagegen wen gehen kann, das werden wir versuchen, in dieser Sendung zu durchleuchten. Das werden wir ganz zu Beginn haben und dann haben wir noch die folgenden Themen. Der britische Premier Johnson ist ohne neue Vorschläge nach Luxemburg gereist. Die CDU hat ihr Klimakonzept, die SPD bemüht sich und das Ganze muss bis zum Ende dieser Woche ausgearbeitet werden. Dann die Bundesregierung präzisiert Vorschläge zur Seenotrettung und am Ende der Sendung wie immer natürlich der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Zunächst einmal der Angriff. Der ist so heftig gewesen, dass der UN-Sicherheitsrat sich mit dieser Geschichte beschäftigen muss. Peter Mücke.
Eigentlich sollte sich der Sicherheitsrat mit der katastrophalen humanitären Lage im Jemen beschäftigen. Doch die Anschläge auf Ölanlagen in Saudi-Arabien bestimmten die heutige Sitzung. Die neue UN-Botschafterin der USA, Kelly Craft, sagte, neue Informationen sprechen dafür, dass der Iran für die Angriffe verantwortlich sei. Es gebe keine Anhaltspunkte, dass die Attacke aus dem Jemen gekommen sei. Der UN-Sondergesandte für den Jemen, Martin Griffith, äußerte sich zurückhaltender. Es sei noch nicht vollkommen klar, wer hinter dem Drohnenangriff stecke. Die Attacken vom Samstag erhöhten jedoch das Risiko eines regionalen Konflikts. Es sei aber schlimm genug, dass sich die jemenitischen Houthi-Rebellen dazu bekannt haben. Im Jemen kämpfen seit Jahren Regierungstruppen gegen die schiitischen Houthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden. Das führte zur Intervention einer von Saudi-Arabien geführten Militärallianz, die nun schon 4 Jahre dauert. Der Krieg hat nach UN-Angaben zur schlimmsten humanitären Krise der Gegenwart geführt. Der UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock gab bei der Sicherheitsratssitzung bekannt, dass sich Saudi-Arabien mit $500 Millionen an dem Hilfsfonds für den Jemen beteiligen werde.
Soweit der Bericht von Peter Mücke. Während vor Ort noch gerätselt wird, wer könnte es gewesen sein, woher kamen die Waffen und stimmt die Fährte, die so auf den ersten Blick gelegt wurde, stimmt sie denn wirklich? In den Vereinigten Staaten ist die Debatte schon etwas weiter, aber das kennt man ja. Bevor die Fakten klar sind, wird dort schon klar zugeordnet. Der Iran steckt dahinter. Das ist zumindest die Lesart der amerikanischen Regierung, des Präsidenten, der ohnehin seinen Finger gerne am Abzug hat, Thorsten Teichmann.
Steigende Benzinpreise in den USA scheinen die größte Sorge nach den Anschlägen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien. Zum anderen fragen sich Amerikaner, was bedeutet es, wenn US-Präsident Trump textet, die Vereinigten Staaten seien gefechtsbereit? Das bedeutet gar nichts. Wir sind immer gefechtsbereit. Wir haben eine Flotte im Mittelmeer und eine am Persischen Golf. Das ist der frühere Armeegeneral Jack Jacobs im Kabelkanal CNBC. Diese Administration ist unwillig, den Taten unserer Gegner entgegenzutreten. Und man sieht John Bolton nicht mehr im Weißen Haus, weil er sich für eine deutliche Antwort gegenüber Iran eingesetzt hatte. Aber das Weiße Haus hat kein Interesse. Die Trump-Administration gibt Iran die Schuld für Explosionen in den Raffinerien. Satellitenfotos sollen die Komplexität der Angriffe belegen. Drohnen und Raketen seien eingesetzt worden, zitiert die New York Times aus Hintergrundgesprächen. Dazu sei nur Teheran in der Lage, heißt es. Gleichzeitig verschafft sich US-Präsident Trump Zeit. Er warte auf eine Nachricht aus Saudi-Arabien, wer nach Einschätzung des Königreichs für die Anschläge verantwortlich ist, so Trump im Netz. Republikaner wie Liz Cheney, die Tochter von Ex-Vizepräsident Dick Cheney, verlangen mehr Entschlossenheit. Es steht außer Frage, dass die Welt ein gefährlicher Ort ist. Amerika steht einer sehr ernsten und komplizierten Bedrohungslage gegenüber. Es ist gefährlicher denn je seit dem Zweiten Weltkrieg. Cheney hatte im Fernsehsender NBC vorgeschlagen, Irans Delegation für die UN-Vollversammlung in New York kommende Woche nicht einreisen zu lassen. Und Senator Lindsey Graham verlangte, dass die USA mit einem Angriff auf Irans Ölanlagen drohen. US-Demokraten weisen dagegen darauf hin, dass ihrer Meinung nach die Eskalation mit dem Ausstieg der USA aus dem Iran-Atomdeal begonnen hatte. David Cicilline ist im Fernsehsender ABC davon überzeugt. Das macht alles noch komplizierter, denn es scheint, der Präsident hat keine Strategie für den Umgang mit Iran. Er ist aus dem Atomvertrag ausgestiegen, ohne etwas zu haben, mit dem er das Abkommen ersetzen kann. Das ist ein Verhaltensmuster beim Präsidenten. Und jetzt zeigt Iran ein noch gefährlicheres Verhalten, ohne dass die USA viele Möglichkeiten haben zu reagieren. Präsident Trump hatte im Juni einen Angriff auf Iran nach eigenen Angaben kurzfristig abgebrochen. Zuvor hatte die iranische Revolutionsgarde eine Spionagedrohne des US-Militärs über der Straße von Hormuz abgeschossen. Trump werde auch dieses Mal an seiner Zurückhaltung festhalten, sagt Ex-General Jack Jacobs. Die Administration will in keinen echten Krieg gezogen werden. Es wird Zwischenfälle geben im Persischen Golf, aber die Administration will nicht mit dem Militär ihre Macht durchsetzen. Aber zumindest das Treffen mit Irans Führung am Rande der UN-Vollversammlung scheint erst einmal vom Tisch zu sein. Kommende Woche könnte Präsident Trump aber auch darüber schon wieder ganz anders denken.
Das war der Bericht von Thorsten Teichmann. Es hat heute eine Syrien-Konferenz gegeben, und zwar in Ankara. Da waren die Führer von Russland, des Irans und eben der Türkei. Eigentlich wollte man über Syrien reden, das haben sie dann auch getan. Aber das aktuelle Thema hat sich natürlich in den Vordergrund gespielt. Christian Buttgereit.
Rouhani sagte, die jemenitische Bevölkerung habe ein legitimes Recht, sich zu verteidigen. Die Angriffe gingen von beiden Seiten aus und die Lösung sei es, diese Attacken zu stoppen. Iran glaube an eine politische Lösung der Jemen-Krise, so Rouhani. Russlands Präsident Putin sprach von einem humanitären Desaster im Jemen. Offiziell ging es bei dem Treffen aber um Syrien. Der türkische Präsident Erdogan warb um Unterstützung für die Einrichtung einer Sicherheitszone in Nordsyrien entlang der Grenze zur Türkei. Sie würde es 3 Millionen syrischen Flüchtlingen ermöglichen, in ihr Heimatland zurückzukehren. Das Gebiet wird bislang von der Kurdenmiliz YPG mit Unterstützung der USA kontrolliert. Für die umkämpfte Rebellenhochburg Idlib präsentierten die drei Staatschefs bei der anschließenden Pressekonferenz keine Lösung. Dennoch seien die Gespräche positiv verlaufen. Die Region Idlib ist mehr als 8 Jahre nach Beginn des Bürgerkrieges das letzte große Rebellengebiet in Syrien. Dort leben rund 3 Millionen Menschen, zur Hälfte etwa Flüchtlinge aus anderen Landesteilen. Hilfsorganisationen sprechen von einer dramatischen humanitären Lage. Die syrische Luftwaffe fliegt immer wieder Luftangriffe auf Idlib. Russland unterstützt das Assad-Regime, die Türkei die Rebellen.
Das war Christian Buttgereit aus Ankara, und all das, was wir gerade gehört haben, wollen wir zusammenfassen und bewerten. Das wollen wir tun mit Michael Lüders, dem Nahost-Experten, den ich jetzt herzlich am Telefon begrüße. Guten Abend, Herr Lüders.
Schönen guten Abend, hallo.
Fangen wir zunächst mal an mit der Frage, ich weiß nicht, ob Sie das beantworten können. Sind die Houthis fähig, solch einen Angriff zu fahren, wie wir ihn da gesehen haben?
Dazu sind sie in der Tat in der Lage. Sie sind technisch sehr versiert. Sie bekommen aktive Ausbildungshilfe sowohl von den Revolutionsgardisten im Iran wie auch von der libanesischen Miliz Hezbollah. Und das Interessante ist, dass die Houthis überwiegend mit den Armeebeständen der jemenitischen Armee arbeiten, die sie vor einigen Jahren erobert haben und die sie nunmehr nutzen. Und zu diesen Beständen der jemenitischen Armee gehören eben auch amerikanische und russische Raketen. Ob jetzt diese Drohnen aus amerikanischer oder aus einer anderen Produktion sind, das können wir nicht beurteilen. Aber sie besitzen durchaus modernes Kriegsgerät und sind in der Lage, dieses Ziel genau einzusetzen.
Und die Frage, ob nun die iranische Führung dahinter steckt, ist das reine Spekulation oder haben Sie irgendwelche Indizien, die dafür oder dagegen sprechen?
Halte ich es für sehr abwegig, dass die iranische Führung den Angriffsbefehl gegeben haben könnte. Denn es wäre ja geradezu töricht, in einer solchen Situation, wo der Iran mit Krieg bedroht wird, nun der Gegenseite einen Vorwand zu liefern für einen Angriff auf den Iran. Die Houthis sind zwar politisch verbunden und militärisch verbunden mit Teheran, mit den Revolutionsgardisten, aber sie nehmen von dort keine Befehle entgegen. Sie agieren weitestgehend autonom. Und der Grund für dieses Bombardement der Houthis, wenn sie es denn waren, ist ganz eindeutig der von Saudi-Arabien geführte Krieg gegen den Jemen. Die Saudis bombardieren seit Jahren zivile wie auch militärische Stellungen der Houthis im Norden des Jemen. Das tun sie mit aktiver Waffenbrüderschaft der USA und Großbritannien. Und in der Vergangenheit haben die Houthi-Rebellen wiederholt auch Flughäfen in Saudi-Arabien beschossen. Das ist jetzt allerdings eine militärische Leistung, wenn man es schafft, das hochgerüstete Saudi-Arabien, das im dreistelligen Milliardenbereich in den letzten Jahren Waffen eingekauft hat aus den USA, dermaßen auszutricksen, nämlich 10 Drohnen in das Herz der Erdölindustrie Saudi-Arabien zu entsenden und dann erfolgreich einen solchen Angriff durchzuführen, der Milliardenschäden für die Saudis bedeutet. Das ist ein hervorragender, in Anführungsstrichen, militärischer Erfolg für die Houthis, eine Blamage für die Saudis. Aber dass die Iraner jetzt hier die Regie geführt hätten, in dem Sinne, dass die Regierung dort das Regime den Angriffsbefehl gegeben hätte, das halte ich für vollkommen abwegig. So dumm ist die iranische Führung nicht. Man kann ihr vieles vorwerfen, aber sie handelt strategisch klug. Und das wäre ein großer strategischer Fehler gewesen, einen solchen Angriff auf Saudi-Arabien zu führen und damit die Gegenseite zum Gegenschlag einzuladen.
Das heißt, aus Ihrer Sicht ist das eher ein Zeichen an bin Salman als an Trump gewesen?
Das kann man in der Tat so sehen, wenn es denn die Houthi-Rebellen waren, die diesen Angriff durchgeführt haben. Es ist interessant, dass in dem Militärkommuniqué, mit dem sich die Houthis zu diesem Angriff bekannt haben, gesagt wird, er sei durchgeführt worden mit Hilfe von Glaubensbrüdern in Saudi-Arabien. Es gibt im östlichen Landesteil Saudi-Arabiens, dort, wo sich die ganze Erdölproduktion befindet, eine von den sunnitischen Machthabern in Riad brutal unterdrückte schiitische Minderheit, die sicherlich den Houthis hier gerne helfen würde, solche Angriffe durchzuführen. Ob das nun Propaganda ist oder nicht, können wir nicht beurteilen, aber die Wut der schiitischen Bevölkerung im Osten Saudi-Arabiens auf die saudische Zentralregierung unter Mohammed bin Salman ist sehr, sehr groß. Der arabische Nachrichtensender Al Jazeera bringt noch eine andere Variante ins Spiel für diesen Angriff. Demzufolge gibt es Indizien dafür, dass eine pro-iranische irakische Miliz vom Südirak aus diesen Angriff geführt hätte, und zwar als Vergeltung dafür, dass die Israelis in den vergangenen Wochen wiederholt pro-iranische Stellungen in Syrien und auch im Irak angegriffen hätten.
Auf der anderen Seite, jetzt kommen wir mal zu Herrn Trump. Die ganze Aktion bringt ihn in eine Art, ja, ich würde es formulieren, Zwickmühle. Er reagiert ja wieder mit dem Finger am Abzug. Das muss er tun, weil er innenpolitisch sonst unter Druck gerät. Wenn er allerdings dann den Finger etwas zu weit durchdrückt, hat er auch wieder ein innenpolitisches Problem. Also egal, was er macht, er kann nur Fehler machen, oder?
In der Tat, er ist in einer sehr schwierigen politischen Situation, weil die Politik des maximalen Druckes, wie es die Amerikaner nennen, eben nicht dazu führt, dass die Iraner nachgeben, sondern im Gegenteil, sie leisten aus ihrer Sicht Widerstand. Und es gibt ja bislang überhaupt kein politisches Angebot der USA in Richtung Teheran. Man bietet zwar vage Verhandlungen an, aber man sagt nicht, worüber. Es ist also für die iranische Seite eine schwierige Situation, damit umzugehen. Auf jeden Fall ist diese Geschichte äußerst blamabel für die saudische Seite. Es ist auch interessant zu sehen, dass die saudische Führung bislang den Iran nicht verantwortlich macht für diesen Angriff. Man spricht lediglich davon, dass die eingesetzten Drohnen angeblich aus iranischer Produktion stammen würden. Die Saudis sind hier also sehr vorsichtig. Würden sie sagen, es war der Iran, dann müssten sie militärisch handeln, dann gäbe es Krieg, und das wollen die Saudis natürlich nicht riskieren. Dieser Angriff mit gerade einmal 10 bis 13 Drohnen zeigt da, wie verwundbar dieses Land ist, trotz der unglaublichen Bewaffnung. Das ist der weltweit größte Importeur US-amerikanischer Waffen. 10% aller US-amerikanischen Rüstungsexporte weltweit gehen nach Saudi-Arabien. Und mit 10 bis 13 Drohnen kann man nun also die wichtigste Erdölraffinerie dort außer Betrieb setzen, wahrscheinlich über Wochen hinweg. Im Kriegsfall würde das gesamte Land vermutlich die Erdölförderanlagen dort in Flammen aufgehen. Und davor haben natürlich die Saudis sehr, sehr große Angst.
Jetzt könnte man sagen, die Reaktion von Herrn Putin, wenn es nicht so zynisch wäre, könnte man sagen, Respekt. Er hat aus Ankara gesagt, ich biete den Saudis meine Raketenabwehrsysteme an. Also irgendwie stehe ich da mit offenem Mund. Wie bewerten Sie das?
Ja, es ist natürlich so, dass die geopolitischen Akteure, die dort tätig sind, in der Region des Nahen und Mittleren Ostens, die USA, Russland im Hintergrund, China und die diversen anderen lokalen Akteure, allesamt natürlich nicht, wie es so schön heißt, werteorientiert handeln, sondern jeder ist sich selbst der Nächste. Jeder will Waffen dorthin verkaufen, auch die Bundesregierung, die CDU hat ja angekündigt, dass man sich dafür einsetzen wolle, das Waffenembargo gegenüber Saudi-Arabien wieder aufzunehmen. aufzuheben. Also hier lauert das ganz große Geld. Jeder möchte hier seinen Anteil davon haben. Aber das Ganze ist natürlich politisch nicht wirklich durchdacht, denn es fehlt ja nun wirklich in diesem Teil der Welt nicht an Waffen. Diese militärische Auseinandersetzung zwischen den Houthis und Saudi-Arabien oder diversen Milizen in der Region, in diesem Fall, die möglicherweise gegen Saudi-Arabien aktiv geworden sind, es zeigt ja, dass die Kriege dort in der Region nicht mehr so geführt werden, wie man das früher vielleicht gewohnt war, mit regulären Armeen, die irgendwo einmarschieren, sondern es ist ein Hightech-Krieg, der mit relativ begrenzten militärischen Mitteln geführt wird, mit dem allergrößten Erfolg in Anführungsstrichen. Und das stellt natürlich die Militärstrategen vor ganz große Herausforderungen.
Zum Schluss die kurze Frage noch. Glauben Sie, dass es bei der UN ein Treffen zwischen Trump und Rouhani geben kann oder ist das völlig ausgeschlossen inzwischen?
Bis zu diesem Angriff in Saudi-Arabien und den amerikanischen Vorwürfen, dass der Iran dahinter stecken würde, wofür die Amerikaner erneut keinerlei Beweise vorgelegt haben, war es möglich, dass es zu diesem Treffen kommt. Nun aber gibt es eine offizielle Absage seitens der Iraner. Der iranische Präsident Rouhani hat ganz klar gesagt, dass er dafür nicht zur Verfügung steht. Die Dinge mögen sich noch ändern. Hinter den Kulissen wird es wahrscheinlich und hoffentlich Kontakte geben. Aber die Lage ist jetzt sehr verfahren. Und es hat jetzt mit diesem Angriff in Saudi-Arabien noch einmal eine äußerst gefährliche Wendung genommen, dieser Dauerkonflikt mit dem Iran.
Dankeschön. Das war Michael Lüders, der Nahostexperte hier bei uns im Deutschlandfunk. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Jetzt kommen wir zum Brexit, das Dauerthema. Boris Johnson ist in Europa gewesen, also auf dem Festland sozusagen. Und er ist dahin gefahren, wo Europa eine ganz besondere Bedeutung hat, nach Luxemburg. Er hat sich mit Jean-Claude Juncker getroffen und mit dem Regierungschef in Luxemburg. Aber Johnson ist und bleibt Johnson. Er hat erstens nichts mitgebracht und zweitens sich nicht an die Regeln gehalten, an die man sich eigentlich im diplomatischen Umgang hält. Peter Kapern.
Es war ein Moment für Europas Geschichtsbücher. Seit Stunden waren zwei Mikrofone vor dem Amtssitz des Luxemburger Ministerpräsidenten aufgebaut. Drinnen saßen Xavier Bettel und Boris Johnson eine Stunde lang beisammen. Anschließend wollten sie Statements abgeben, so war es angekündigt. Deshalb die Mikros. Vor dem Zaun warteten ein paar Dutzend Demonstranten auf Johnson. Dann öffnete sich die Tür und Boris Johnson stahl sich davon. Bettel begleitete seinen Besucher noch zu dessen Limousine und ging dann allein ans Mikrofon. Eine groteske Situation und Bettel war sich dessen bewusst.
I wanted to thank Mr. Johnson, who was here today, for the exchange that we had.
Erst quittierte Bettel die Flucht seines Besuchers noch mit Lachen, kurz drauf aber platzte ihm der Kragen. Der Brexit sei nicht seine Idee gewesen und er bedauere ihn zutiefst. Dann verwahrte er sich dagegen, dass der EU nun der schwarze Peter zugesteckt werde, nur weil die nicht mehr wissen, wie sie aus dieser verfahrenen Situation rauskommen sollen.
I repeat, this Brexit is not my choice. I deeply regret it, but don't put the blame on us, because now they don't know how to get out of this Situation.
Und beinahe wäre Bettel ein Wort mit S rausgerutscht, das für Ministerpräsidenten als unschicklich gilt. Schon drei Stunden zuvor war Boris Johnson in Luxemburg von den Demonstranten empfangen worden. Da kam der britische Premierminister gerade vom Mittagessen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Zu diesem Zeitpunkt noch fröhlich winkend. Die Ergebnisse seines Gesprächs mit Juncker können eigentlich kaum zu seiner guten Stimmung beigetragen haben. Gemeinsam mit ihren Brexit-Chefunterhändlern Michel Barnier und Stephen Barclay hatten sich Juncker und Johnson in einem Luxemburger Restaurant getroffen. Die anschließende Mitteilung der EU-Kommission machte deutlich, dass das Treffen inhaltlich nichts Neues erbracht hatte. Juncker habe Johnson daran erinnert, dass es die Verantwortung des Vereinigten Königreichs sei, eine rechtlich umsetzbare Lösung im Streit um den sogenannten Backstop zu präsentieren. So heißt es in einer mageren, 14-zeiligen Mitteilung, die nach dem Treffen von der EU-Kommission verteilt wurde. Und dann folgt der Satz, der klarmacht, wie weit beide Seiten nach wie vor von einem Deal entfernt sind. So ein Vorschlag, heißt es da, sei bislang nicht unterbreitet worden. Am späten Nachmittag, nachdem er den Demonstranten entkommen war, meldete sich auch Boris Johnson noch zu Wort. Ein Deal sei noch nicht im Sack, sagte er englischen Journalisten. Aber er sehe dessen Umrisse bereits. Allerdings sei noch harte Arbeit nötig. Und die EU müsse sich bewegen.
Yes, there is a good chance of a deal. Yes, I can see the shape of it. But it will require movement.
Ja, da muss sich der ein oder andere noch bewegen, der eine mehr als die vielen anderen. Das war der Bericht von Peter Kapern. Um 23.30 Uhr beginnen unsere Kurzberichte. Zunächst in Tirol, dort hat es Fahrverbote gegeben. Wir haben im Sommer darüber berichtet. Sie werden garantiert fortgesetzt, denn es ist eine positive Bilanz gezogen worden. Sergian Govedarica.
Die Fahrverbote in Tirol sind am Sonntag um 19 Uhr erstmal zu Ende gegangen. Rund 27.000 Fahrer haben seit Mitte Juni versucht, dem Stau auf der Autobahn durch Abfahren auszuweichen. Sie alle wurden von der Polizei oder von privaten Sicherheitsdiensten wieder auf die Autobahn zurückgeschickt, teilte das Land Tirol in einer schriftlichen Bilanz mit. Dass wir die Fahrverbote eingeführt haben, war eine absolut richtige Entscheidung, bilanzierte Tirols Landeshauptmann Günther Platter. Trotz Hauptreisezeit sei es gelungen, die Verkehrs- und Versorgungssicherheit in den betroffenen Gemeinden zu erhalten, so Platter. Ohne die Fahrverbote wäre es vielerorts zu Überlastungen gekommen. Seit dem 20. Juni galten im Großraum Innsbruck und in den Bezirken Reutte sowie Kufstein am Wochenende Fahrverbote auf insgesamt 16 Teilstrecken. Ziel war es, dass die Reisenden nur die Autobahn und keine Ausweichrouten nutzen und damit die Umgehungsstraßen verstopfen. Die Entscheidung führte zu heftiger Kritik aus Deutschland. Für den Winter sind weitere Fahrverbote bereits beschlossene Sache. Daran führe kein Weg vorbei, so der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter. Wann und wo genau die Fahrverbote im Winter gelten werden, werde zurzeit geprüft, so die Tiroler Landesregierung.
Eine Frankfurter Rechtsanwältin hat mehrere rechtsextreme Drohscheiben bekommen, auch mehr als bisher bekannt geworden ist, vor allen Dingen welche in Bezug auf den getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke, Heike Borufka.
An die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Başay Yildiz hat es weitere Drohschreiben gegeben. Nach Recherchen des Hessischen Rundfunks hat die Anwältin Anfang Juni ein Fax erhalten, in dem Bezug auf den getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke genommen wird. Das Fax wurde nach HR-Recherchen an die Rechtsanwältin zu einem Zeitpunkt verschickt, als es noch keine Hinweise auf einen möglichen rechtsextremistischen Hintergrund der Tat gegeben hat. Erst 1,5 Wochen später wurde der mutmaßliche Täter, der rechtsextreme Stefan E., verhaftet. Das Drohfax an Başay Yildiz ist HR-Informationen zufolge wie andere zuvor auch mit NSU 2.0 unterschrieben. Darin wird der Anwältin gedroht, ihr könnte dasselbe wie Lübcke passieren. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft will sich aus ermittlungstaktischen Gründen dazu nicht äußern. Seit August 2018 erhielt Seda Başay Yildiz immer wieder Drohschreiben, in denen ihr und ihren Angehörigen mit dem Tod gedroht wurde. Im Juli hatte es zudem einen Mordaufruf im Darknet gegeben. Bei ihren Ermittlungen waren Polizei und Staatsanwaltschaft auf eine Chatgruppe innerhalb der Frankfurter Polizei gestoßen, in der Beamte offenbar rechtsextreme Inhalte ausgetauscht hatten.
Folgt der Spur des Geldes. Diese Strategie wenden die amerikanischen Demokraten an, wenn es um den Präsidenten geht. Inzwischen scheinen sie damit Erfolg zu haben, denn die New Yorker Staatsanwaltschaft zwingt Trump jetzt zur Herausgabe seiner Steuererklärung. Antje Passenheim.
Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance hat die Steuerfirma des Präsidenten demnach aufgefordert, 8 zurückliegende Steuererklärungen von ihm einsehen zu können. Wie die New York Times berichtet, begründen die Ermittler diesen Schritt mit der Aufklärung der mutmaßlichen Schweigegeldzahlungen von Trump an Pornodarstellerin Stormy Daniels. Sie wollen dem heutigen Präsidenten nachweisen, dass er eine hohe Summe wissentlich über seinen Anwalt an Daniels gezahlt hat und dass dieses Geld unter Umständen aus Wahlkampftöpfen stammte. Trump hat die Zahlungen inzwischen zugegeben, doch er beteuert, davon nichts gewusst zu haben und auch keine Affäre mit Daniels gehabt zu haben. Der Beschluss des Staatsanwalts ist nun ein Weg, über den die Ermittler an die Steuererklärungen kommen, die Trump seit seinem Amtsantritt nicht herausrücken will. Trump ist der erste amerikanische Präsident seit Richard Nixon, der seine Steuererklärungen geheim hält. Die Demokraten im Kongress erhoffen sich hingegen über die Unterlagen Hinweise darauf, ob Trump im Wahlkampf in russische Geldgeschäfte verwickelt war.
In den Vereinigten Staaten sterben entsetzlich viele Menschen durch Medikamentenmissbrauch. Die Firma, die dafür vor allen Dingen verantwortlich ist, hat jetzt Gläubigerschutz beantragt. Julia Kastein.
Perdues Schritt in die Insolvenz kommt nicht überraschend. Sie ist Teil eines Vergleichs im Wert von 10 Milliarden Dollar. Den hatte der Schmerzmittelhersteller bereits vergangene Woche mit mehreren Bundesstaaten und tausenden Stadtverwaltungen in den USA ausgehandelt. Perdue soll in eine öffentliche Stiftung überführt werden und die bisherige Eigentümerfamilie Sackler in den kommenden Jahren über 3 Milliarden Dollar aus ihrem Privatvermögen an die Kläger bezahlen. Die künftigen Gewinne aus der Produktion des stark süchtig machenden Schmerzmittels Oxycontin sollen in die Erforschung besserer Therapien investiert und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Doch nicht alle Kläger, darunter die Bundesstaaten New York, Kalifornien und Pennsylvania, sind mit dem Vergleich zufrieden. Sie wollen weiter klagen. Der Vorwurf, Perdue habe den Wert des eigenen Unternehmens zu niedrig angesetzt. Die Staatsanwaltschaft in New York wirft der Sackler-Familie außerdem vor, vor der Insolvenz noch 1 Milliarde Dollar beiseite geschafft zu haben. Perdue hat diese Vorwürfe zurückgewiesen. Als nächstes muss nun ein Gericht über den Insolvenzantrag von Perdue entscheiden. Sollte der 10 Milliarden Dollar Vergleich zustande kommen, wäre es die bislang größte Summe, die ein Opioidhersteller bezahlen muss. In den vergangenen 20 Jahren sind in den USA mehr als 400.000 Menschen an den Folgen ihrer Medikamentenabhängigkeit gestorben. Millionen Amerikaner kämpfen weiter mit ihrer Sucht. Die Kosten für das Gesundheitssystem werden auf 400 Milliarden Dollar geschätzt.
Um 23.36 Uhr schauen wir auf das Börsengeschehen und das war heute natürlich wieder eine politische Börse. Das hat mit den Ereignissen zu tun, die wir am Beginn der Sendung erwähnt haben. Volker Hirt.
Da können die Autohersteller auf der IAA, unweit der Frankfurter Börse, mit noch so viel Tamtam das Ende der Ära der Verbrennungsmotoren einläuten. Wenn der Ölpreis steigt, sorgt sich der Autofahrer noch um die Benzinpreise. Das mit dem Ölpreis war heute zunächst dramatisch. Nach dem Angriff auf saudische Produktionsanlagen verteuerte sich Öl um rund 20%. Das war der höchste Anstieg seit 28 Jahren. Schnell beruhigten sich die Gemüter. Am Ende des Tages steht ein Plus von immerhin noch 12%. Die meisten Marktteilnehmer glauben aber, das war's. Es sei denn, der Konflikt in der arabischen Welt weitet sich aus, was nicht ausgeschlossen ist, wenn Donald Trump irgendwas mit Vergeltung twittert. Solange das aber nicht passiert, werde das mit den Benzinpreisen im Rahmen bleiben, sagen die Analysten, denn 67 Dollar für ein Fass der Marke Brent sei noch immer moderat im Vergleich zu den 100 Dollar vor nicht allzu langer Zeit. Aber aus Öl wird nicht nur Benzin, Öl ist nun mal ein allgegenwärtiger Rohstoff, aus dem Verpackungen, Kunststoffe, Kosmetika etc. hergestellt werden. Entsprechend hoch ist der Einfluss des Ölpreises auf die Konjunktur. Auf dem Börsenparkett sieht man es trotzdem relativ gelassen. Der DAX schmiert nicht vollends ab. Am Ende des Tages steht ein Minus von 0,7% bei 12.388 Punkten. Größter Verlierer war die Lufthansa. Treibstoff ist nun mal der größte Kostentreiber. Da kommt ein höherer Ölpreis bei den Anlegern nicht gut an. Deutschlands größte Fluglinie fliegt aus den Depots und verliert fast 3% an Wert.
Soweit der Börsenbericht von Volker Hirt. Die innenpolitische Debatte hat im Moment vor allen Dingen ein Thema, Klimaschutz. Alle Parteien sagen, ja, wir wollen, wir müssen mehr tun. Die Große Koalition, die längst schon keine Große Koalition mehr ist, muss hier Großes leisten. Bis Freitag will man etwas vorlegen. Genau genommen, man muss etwas vorlegen bis Freitag. Die CDU ist heute vorgeprescht. Sie hat ein Konzept, allerdings passt da vieles nicht zusammen mit dem, was der Koalitionspartner, nämlich die SPD, will. Kriegen Sie es hin? Die Frage ist offen. Panayotis Gavrilis.
Grundsätzlich sollen klimafreundliche Technologien gefördert werden, Bürgerinnen und Bürger mit Anreizen zum CO2-Sparen gebracht werden. Konkret heißt das für den Unionsbundestagsfraktionsvize Andreas Jung.
Wer CO2 spart, der fährt besser im ganz wörtlichen Sinn und im übertragenen Sinn auch finanziell. Das heißt umgekehrt, dass derjenige, der viel CO2 ausstößt, auch mehr bezahlen muss. Das kommt konkret zum Ausdruck, etwa bei der Umgestaltung der Kfz-Steuer, die auf CO2 ausgerichtet werden soll. Es kommt aber etwa auch zum Ausdruck bei den Maßnahmen im Bereich der Bahn, wo wir die Mehrwertsteuer senken wollen.
Bei einer CO2-Bepreisung setzen die Christdemokraten weiter nicht auf eine Steuer, sondern auf den Emissionshandel, der auf den Verkehr und Gebäudesektor ausgeweitet werden soll. Dabei soll es einen Minimal- und einen Maximalpreis geben. Für Jung ist eine Untergrenze wichtig, damit der CO2-Preis wirke. Eine Obergrenze, damit die Preise nicht durch die Decke gingen, so Jung. Des Weiteren sieht das CDU-Papier vor, die Ticketabgabe für Inlandsflüge auf knapp 14 Euro zu verdoppeln. Die Lkw-Maut soll auch für die Nutzung von Landstraßen gelten. Und sollten Benzin oder Diesel aufgrund einer CO2-Bepreisung teurer werden, gibt es eine höhere Pendlerpauschale, fordert die CDU. Konkrete Zahlen nennt Jung nicht, zeigt sich aber zuversichtlich.
Das ist heute die Aufforstung der CDU. Wir schließen politisch eine Flanke und legen ein Konzept vor, mit dem wir glaubwürdig darstellen, wie die Lücke, die entstanden ist im Klimaschutz, zwischen den selbstgesetzten Zielen und dem Erreichten geschlossen werden kann.
Wie viel CO2 durch die CDU-Vorschläge eingespart werden soll, offen. Genauso wie viel diese Maßnahmen kosten werden, CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak.
Für uns ist im Klimaschutz kein Widerspruch zu vernünftiger Wirtschaftspolitik und zu der Frage sozialer Sicherheit. Das alles ist uns wichtig in diesem Papier.
Bis Freitag will die Bundesregierung ihre konkreten Pläne vorstellen. Stimmen vom Koalitionspartner SPD nach einer CO2-Steuer werden, so scheint es, immer leiser. Aus Sicht der SPD-Umweltministerin Svenja Schulze gibt es aber noch viel zu tun.
Der Stand heute ist, dass wir noch nicht am Ziel sind. Bis Freitag muss an diesem gesamten Klimaschutzpaket noch sehr ernsthaft gearbeitet werden.
Dieses Gesamtkonzept, das werde Geld kosten, fügt ihr Parteikollege und Vizekanzler Olaf Scholz hinzu.
Zur Wahrheit gehört dazu, dass Klimaschutz nicht zum Nulltarif zu haben ist. Das gilt weder für den Bundeshaushalt noch für die Bürgerinnen und Bürger. Und umso wichtiger ist, dass man dann bei den einzelnen Maßnahmen, die wir ergreifen, darauf achtet, dass es sozial ausgewogen funktioniert.
Kritik an den bisherigen Vorschlägen kommt von der Opposition, wie hier vom grünen Parteivorsitzenden Robert Habeck.
Verbindlichkeit fehlt im Moment. Es gibt keine klaren Ausstiegsdaten für Techniken. Es gibt keine klaren Vorgaben, welche Minderungsziele bis wann durch welche Maßnahmen erreicht werden.
Die Linke hat genauso wie die CDU heute ihr Konzept vorgestellt, geht jedoch in eine komplett andere Richtung. Die Linke will den öffentlichen Nahverkehr flächendeckend kostenlos machen, Kurzstreckenflüge verbieten und ab 2030 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr zulassen.
Soweit Panayotis Gavrilis. Drei Innenminister haben sich jetzt zusammengesetzt, und zwar die von Niedersachsen, Thüringen und Hessen, also Innenminister mit höchst unterschiedlichen Parteizugehörigkeiten. Sie alle drei sagen, der Bundesinnenminister muss endlich handeln. Worum geht es? Es geht um rechtsextreme und rechtsextreme Gewalt. Wir müssen immer mehr darüber berichten, dass sie zunimmt, liegt offen auf dem Tisch. Die Frage ist, muss man eine bestimmte Gruppe, Combat 18, verbieten? Die drei sagen ja. Frank Capellan.
Für Benjamin Strasser ist die Sache eindeutig. Der FDP-Innenexperte hat kein Verständnis dafür, dass diese rechtsextreme Gruppe nicht schon längst verboten worden ist. Strasser spricht von einem Sammelbecken für militante und hochgefährliche Neonazis. Da könne das Innenministerium nicht einfach zuschauen.
Der bisherige Standpunkt des Bundesinnenministeriums war ja, dass es keine Hinweise auf eine Organisationsstruktur von Combat 18 in Deutschland gäbe. Und dieser Standpunkt ist und bleibt falsch, auch wenn man ihn noch so oft wiederholt. Bundesinnenminister Seehofer muss deshalb nun endlich handeln und ein wehrhaftes Zeichen gegen Rechtsextremisten und Rechtsterroristen in Deutschland setzen.
Spätestens seit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist Combat 18 wieder in den Fokus der Ermittler geraten. Stanley R., eine der Größen der Gruppe, soll Kontakt zum mutmaßlichen Täter gehabt haben. Zumindest gibt es Fotos, auf denen beide zusammen zu sehen sind. Schon 2017 waren Mitglieder der Organisation nach einem Schießtraining in Tschechien festgenommen worden. Damals wurde ein 27-Jähriger zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. An der Verfassungsfeindlichkeit von Combat 18 besteht im Grunde kein Zweifel. Auf Rechtsrock-Festivals geben sich ihre Mitglieder offen zu erkennen. Einschlägige Bands pushen das Ganze. Dies ist eine Warnung, ihr solltet sie wahrnehmen. Dies ist eine Nachricht von Combat 18, so heißt es wörtlich in diesem Song eines polizeibekannten Musikers. Auch Kontakte zum sogenannten nationalsozialistischen Untergrund wurden der Gruppe nachgesagt. Boris Pistorius, Innenminister in Niedersachsen, drängt nun auf ein Verbot. Unterstützt wird der Sozialdemokrat von seinem Thüringer Parteifreund und Amtskollegen Georg Mayer. Auch Hessens christdemokratischer Innenminister Peter Beuth macht sich für ein Verbot stark. Ähnlich heute auch Grünen-Chef Robert Habeck.
Wenn die Beweise stark genug sind, dass diese Gruppe eine den Rechtsstaat gefährdende Organisation ist und wir glauben, dass sie das sind, dann sollte man auch Combat 18 verbieten.
Bisher allerdings sah das Innenministerium keine Veranlassung, die rechtsextreme Vereinigung zu verbieten. Politisch motivierte Straftaten, die Combat 18 zugerechnet werden können, sind bislang nicht bekannt, heißt es in einer Stellungnahme aus dem Seehofer Ressort, über die die Zeitung Taz heute berichtet. Auf Nachfrage erklärt ein Sprecher des Ministeriums allerdings:
Ich kann dazu sagen, dass nach unseren Erkenntnissen der Bundes- und Landesverfassungsschutzämter Combat 18 eine neonazistische, rassistische, fremdenfeindliche, demokratiefeindliche und gewaltbereite Gruppierung ist.
Zu Verbotsüberlegungen äußere sich der Minister aber grundsätzlich nicht. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass ein Einschreiten der Behörden nach langem Zögern bevorsteht. Ein Verbot müsste juristisch wasserdicht sein. Ein Scheitern vor Gericht wäre für Horst Seehofer fatal.
Das war der Bericht von Frank Capellan. Wir kommen zu Edward Snowden. Er hat ein Buch veröffentlicht und gibt Interviews. Da gibt es natürlich Zusammenhänge. Trotzdem, wir freuen uns darüber. Stefan Fries.
Es ist nicht das erste Mal, dass Edward Snowden versucht, Asyl in Deutschland zu bekommen. Schon nach seiner Flucht aus den USA 2013 hatte er hier und in 26 anderen Ländern darum gebeten, ohne Erfolg. So strandete er, nachdem die USA seinen Pass für ungültig erklärt hatten, unfreiwillig in Russland. Im Frühjahr 2020 läuft dort seine aktuelle Aufenthaltsgenehmigung aus. In Printinterviews hatte Snowden bereits angekündigt, in Deutschland um Asyl bitten zu wollen. Denn in die USA zurück könne er nicht, sagte Snowden im Deutschlandfunk.
I am not facing prosecution in the United States under current laws.
Ich bekomme unter der derzeitigen Gesetzgebung kein ordentliches Strafverfahren in den USA. Das würde einen fairen Prozess bedeuten, aber ein fairer Prozess ist verboten, weil ich nicht damit argumentieren kann, dass ich in öffentlichem Interesse gehandelt habe. Das ist kein ordentliches Strafverfahren, das ist politische Verfolgung.
That is persecution.
Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Matthias Middelberg, hatte das bezweifelt. Der Welt am Sonntag sagte er, er sehe nach wie vor keine Gründe dafür, Snowden in Deutschland aufzunehmen. Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart wies darauf hin, dass es in jedem Land der Welt strafbar sei, Staatsgeheimnisse zu verraten. Snowden sei kein Held, er habe die Sicherheit seines Landes gefährdet. Snowden selbst bestreitet das im Interview. Die USA hätten seit 2013 keinen Schaden durch seine Enthüllungen geltend gemacht.
Das EU-Parlament hat eine Resolution verabschiedet, dass Whistleblower geschützt werden sollten. Und das hat sich dabei namentlich auf mich bezogen. Die Frage ist, warum verhalten sich solche Parteien loyal zu einem Präsidenten, der sie für Feinde hält?
Im Mai 2013 hatte Snowden Hawaii verlassen, wo er für die NSA als Analyst gearbeitet hatte. In Hongkong übergab er mehreren Journalisten Belege dafür, dass die USA bereits seit Jahren weltweit die digitale Kommunikation von Milliarden Menschen überwacht und dauerhaft gespeichert haben, zusammen mit dem britischen Geheimdienst GCHQ. Wenige Wochen später reiste Snowden nach Moskau weiter, von wo aus er nach Ecuador fliegen wollte. Weil die USA unterwegs seinen Reisepass für ungültig erklärt hatten, musste er in Russland bleiben, wo er eine befristete Aufenthaltsgenehmigung erhielt. Die aktuelle läuft im Frühjahr 2020 aus. Wichtiger als seine eigene Zukunft sei ihm aber etwas anderes, sagte Snowden im Deutschlandfunk-Interview.
Es ist wichtig, was dem nächsten Whistleblower passiert. Und wenn er glaubt, dass er nicht länger frei sein wird, dass er für den Rest seines Lebens im Exil gefangen ist, in einem Land, das er sich nicht aussuchen durfte. Es geht nicht um mich, es geht um uns und es geht um die Nachricht, die wir in die Zukunft senden wollen.
This is not about me, it is about us and it is about the message that we want to send to the future.
In seinem Buch Permanent Record, das morgen erscheint, zeigt sich Edward Snowden immer noch gut informiert über die Arbeit der US-Geheimdienste, obwohl er seit 6 Jahren keinen direkten Zugang mehr hat.
Soweit der Bericht von Stefan Fries. Die Flüchtlingszahlen sind rückläufig und das schon seit einiger Zeit. Die Debatte spiegelt es nicht immer wieder, vor allen Dingen, wenn wir aufs Mittelmeer schauen. Dort ist natürlich der Streit um die Rettung mit den Schiffen immer noch akut. Die große Frage, was soll mit den Flüchtlingen, die gerettet sind, passieren? Die Bundesregierung hat inzwischen einen neuen Vorschlag gemacht. Gudula Geuter.
Es sind Präzisierungen, die die Bundesregierung vornimmt. Im Kern bleibt es bei dem Angebot, das Innenminister Horst Seehofer am Wochenende benannt hatte. Jeden vierten Flüchtling oder Migranten, der auf der zentralen Mittelmeerroute gerettet wird, will Deutschland aufnehmen, um hier ein Asylverfahren durchzuführen. Deutschland fordere seit langem eine verlässliche Vereinbarung darüber, wie im Geist europäischer Solidarität mit der Anlandung von Rettungsschiffen umzugehen sei, betonte Regierungssprecher Steffen Seibert.
Und jetzt machen Deutschland und Frankreich im Vorfeld der Beratung nächste Woche einen Vorstoß für ein zeitlich begrenztes Arrangement, der dem entspricht, auch im Zahlenverhältnis, was wir bei diesen Ad-hoc-Anlandungen immer ohnehin eingehalten haben.
Also die Aufnahme eines Viertels. Schon am Wochenende hatte das Bundesinnenministerium klargestellt, dass es dabei tatsächlich nur um die durch Rettungsschiffe aufgegriffenen gehe, nicht etwa um die, die eigenständig Europa erreichten. Der CSU-Politiker Seehofer hatte selbst zu Beginn seiner Amtszeit vor Präzedenzfällen gewarnt. Auch später hatte er betont, sogenannte Pull-Effekte müssten vermieden werden. In diesem Sinn machte sein Sprecher Björn Grünewälder jetzt weitere Bedingungen deutlich, vor allem diese.
Dazu soll vereinbart werden, dass Änderungen an diesem humanitären Notfallverteilmechanismus möglich sein müssen oder möglich sind, wenn die Anzahl der Migranten, die im Mittelmeer aus Lebensgefahr gerettet werden, erheblich ansteigt.
Am Wochenende war Kritik an dem Angebot wegen der Befürchtung laut geworden, dass die Zahl der Flüchtenden wieder steigen könnte.
Und zweitens sollen als zweite Säule Maßnahmen vereinbart werden, um diesen Pull-Effekt auszuschließen. Dazu sind wir in Abstimmung mit den übrigen Bundesressorts und den europäischen Partnern.
Was das heißen soll, präzisierte der Sprecher nicht. Es werde nur angestrebt, eine solche Verteilung beim anstehenden Ministertreffen auf Malta zu vereinbaren, bekräftigte er. Neben Deutschland und Frankreich nannte er Italien und Malta. Die Bundesregierung hoffe aber auf weitere Zusagen. Ohnehin, so betonte Regierungssprecher Seibert, gehe es um eine zeitlich begrenzte Lösung und ergänzte auf die Frage, ob er das präzisieren könne.
Nein, das kann ich nicht. Ich sage Ihnen das nur, um zum Ausdruck zu bringen, dass wir weiterhin der Überzeugung sind, dass Europa eine verlässliche Gesamtlösung finden muss und dass es trotzdem richtig ist, jetzt einen Zwischenschritt vorzuschlagen, weil der besser wäre als das, was wir als Ad-hoc-Verfahren zurzeit haben.
Der Sprecher des Innenministeriums Grünewälder bestätigte, dass vor jeder Entscheidung über eine Aufnahme eine Sicherheitsüberprüfung stattfinden solle, was allerdings ohnehin schon jetzt der Fall sei.
Soweit der Bericht von Gudula Geuter. Luigi Colani wusste sich zu inszenieren. Jeder, der ihn gesehen hat, wird ihn nicht so schnell vergessen. Der Designer war seiner Zeit oft voraus und er wusste vehement zu streiten. Mit Argumenten, aber auch eben mit Ideen. Jetzt ist er gestorben, Julia Könemann.
Seine Markenzeichen? Fokuhila, Mongolenschnauzer, Zigarre. Luigi Colani setzte Zeit seiner Laufbahn auch beim Design auf Individualität.
Es gibt zu viel Arschlöcher im Design. Und viel zu wenig Individuen. Wenn es die gäbe, würde ich sogar denen hinterherlaufen.
Auch wer ihn nicht kannte, merkte schnell, Colani war ein Mensch mit Ecken und Kanten, auch wenn die in seinen Entwürfen nicht vorkamen. Seine Welt war rund. Er war bekannt für seine aerodynamischen Designs, egal ob tropfenförmige Teekannen, dickbäuchige Kugelschreiber oder stromlinienförmige Autos. Was sich hier nie durchsetzte, wurde in China Kult. Dort wurde er nicht nur geschätzt, sondern auch verehrt. Deshalb verbrachte der gebürtige Berliner die meiste Zeit seines Lebens in Shanghai.
China hat ja einen Dornröschenschlaf hinter sich und ist vor 5 oder 6 Jahren voll aufgewacht. Aber wie? Da ist natürlich die Akzeptanz modernen Designs nicht ein Störfaktor wie hier in Europa.
Mehr als 4000 Entwürfe hatte Colani nach eigenen Angaben vorgelegt, von denen allerdings ein großer Teil nie realisiert wurde. Seine Werke wurden auch in großen Museen wie dem Centre Georges Pompidou in Paris und dem Museum of Modern Art in New York gezeigt. In Europa fühlte er sich aber verkannt, nicht ernst genommen. Und dennoch nahm er für sich in Anspruch, auch die hiesige Autodesignbranche geprägt zu haben.
Soweit der Nachruf von Julia Könemann. Jetzt kommen wir zum Blick in die Presse, die Kommentarspalten von morgen. Der Kollege Dimi Broich ist da. Bitteschön.
Viele Kommentare beschäftigen sich mit dem neuen Klimapapier der CDU. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht es so: Die CDU, ganz nach alter Art, schlägt einen Mittelweg ein. Vom Zertifikatehandel, im Wesentlichen für Mineralölkonzerne, ist nicht von heute auf morgen ein Preisschock zu erwarten. Es ist gut, dass die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft nicht über Gebühr belastet werden sollen, urteilt der Reutlinger Generalanzeiger. Doch wenn die CDU es nun so darstellt, als könne man mit Geldgeschenken und Emissionshandel light Deutschland wieder zum Klimavorreiter machen, ist das zu hoch gegriffen. Die Wirkung ist nicht vorherzusehen und schnelle Änderungen werden damit auch nicht erreicht. Die Union will einen nationalen Klimakonsens, lesen wir im Mannheimer Morgen. Das sagt sie schon länger, in Wahrheit will sie ihn aber nicht. Denn dieser Konsens soll auf der Oppositionsseite nur mit FDP und Grünen hergestellt werden. Also mit Hilfe von Parteien, die irgendwann mal Koalitionspartner sein könnten. Die Linke will man außen vor lassen, die AfD sowieso. Die Zeitung Die Welt blickt bereits auf die anstehende Sitzung des Klimakabinetts. Wenn die GroKo am Ende dieser Woche Beschlüsse fasst, mit denen Abermilliarden Steuern aus dem Fenster gefeuert werden, um möglichst wenigen Bürgern weh zu tun, dann duckt sich die Politik vor der großen Chance dieser Krise weg. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder meint: Ohne den Erfolg der Grünen bei der Europawahl und ohne die vielen jungen, ungeduldigen Demonstranten hätten es CDU und CSU vermutlich noch ein bisschen länger beim Pille-Palle in Sachen Umweltschutz belassen. In anderen Kommentaren geht es um die Folgen der Drohnenangriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien. Die Augsburger Allgemeine betont: Offiziell mögen sich die Rebellen im Jemen zu den Attacken bekennen, als Vergeltung für saudische Angriffe auf das Land. Doch es geht um mehr. Die Rebellen werden vom Iran unterstützt. Bei Saudi-Arabien muss immer der mächtige Verbündete USA mitgedacht werden. Die Angriffe drohen damit, den Atomstreit mit dem Iran zu befeuern. Mehr als 4 Jahre traktierte Riad den benachbarten Jemen mit seinem hypermodernen westlichen Waffenarsenal, hebt die Südwestpresse aus Ulm hervor. Mit dem spektakulären Gegenangriff bekommt Saudi-Arabien eine empfindliche Rechnung präsentiert. Gleichzeitig stößt US-Präsident Trump an die Grenzen seiner aggressiven Iran-Politik, der Saudi-Arabien bisher folgte und nun teuer dafür bezahlt. Die Optionen Trumps am Persischen Golf sind begrenzt, halten auch die Lübecker Nachrichten fest. Ein Krieg mit dem Iran würde den Anstieg der Ölpreise um ein Vielfaches beschleunigen. Die US-Wirtschaft würde weiter in die Krise rutschen, womöglich im Wahljahr in eine Rezession.
Dankeschön, das war der Kollege Demi Broich. Das war unser Blick in die Kommentarspalten von morgen. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Natürlich, nachfolgend werden wir Sie auf dem Laufenden halten. Morgen früh ab 5 ist der Kollege Mario Dubrovicek für Sie da. Viertel nach 7 Interview mit Norbert Röttgen zum Nahen Osten. Mein Name ist Jürgen Zuheide. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht und sage auf bald. Tschüss.